Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Sommer ist da, die Reisesaison hat längst begonnen. Und auch wenn inzwischen viele Informationen im Internet zu finden sind, ist es doch ein gutes Gefühl, so einen richtig schönen Reiseführer in der Tasche zu haben. Wir stellen Ihnen deshalb in den nächsten Wochen in lockerer Folge ganz besondere Exemplare vor. Und heute geht's los mit Doris Akrab, die uns mitnimmt in ihr Dalmatien. Schon Ende Juni sind die ersten Bundesländer in die Sommerferien gestartet. Wir sind also schon mittendrin in der Feriensaison und zur Vorfreude auf die Reise gehört unbedingt ein guter Reiseführer, der schon mal einstimmt und Vorlust weckt auf das Ziel des ganzen Fernwehs, was man das Jahr über so mit sich rumschleppt. Wir haben einige ungewöhnliche Reiseführer ausgesucht, die wir Ihnen in der Lesart in den kommenden Wochen vorstellen wollen. Und als erstes schauen wir in eine Region, die gerade bei deutschen Touristen unglaublich beliebt ist, und zwar nach Dalmatien. Dort ist das zweite Zuhause von Doris Akrab. Sie ist Journalistin und Redakteurin bei der taz und ich freue mich, dass sie jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Doris Akrab.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie schreiben gleich am Anfang, dass Sie im Frühjahr und im Spätsommer in Dalmatien sind und da die Zeit verbringen. Und dann, wenn die meisten Touristen hinfahren, dann kommen Sie zurück. Ist zu voll und zu heiß?
Ja, genau. Ich bin quasi gerade zurückgekommen. Normalerweise bin ich so im April und Mai da. Das ist die schönste Zeit. Und dann erst wieder im September, Oktober, weil auch da hat es den Vorteil, dass die Touristen gehen. Also man sieht noch welche, aber so langsam ziehen die Rollkoffer an einem vorbei Richtung Flughafen. Es wird leerer und es beginnt der eigentliche Sommer der Einheimischen, die dann mit vollen Taschen, gefüllt von dem Geld der Touristen und mit immer noch sehr hervorragendem Wetter in die Ferien gehen.
Sie haben ja diese zweite Heimat, weil es dort ein Haus gibt, was Ihr Vater gebaut hat. Dabei dachte der ja, er stammt von Winnetou und seinen Leuten ab. Wie kam das denn?
Nee, der dachte das nicht. Ich dachte das.
Ach so, ich dachte er.
Ich dachte immer, mein Vater stammt von Winnetou ab, weil wir früher, als es noch keine Flugzeuge gab, beziehungsweise keine bezahlbaren Flieger, sind wir als Familie immer von Frankfurt, wo wir gelebt haben, nach Dalmatien gefahren, wo mein Vater herstammt. Und auf dem Weg dorthin fährt man halt durch die berühmten Berge, Gebirge des Balkan. Und nicht immer wie heute kann man mit der Autobahn fahren, da sieht man nicht unbedingt diese starken Berge, aber immer, wenn wir da durchgefahren sind, hielten wir an einem dieser Schauplätze an, an denen Winnetou gedreht worden
ist. Das kennen wir beide ja aus unserer Kindheit, da hat man ja diese Filme andauernd geguckt.
Ganz genau. Und da sieht man immer diese Flüsse und diese Wasserfälle und diese großen Berge. Und mein Vater war da immer ganz stolz drauf, aber ich habe das natürlich nicht ganz verstanden. Ich habe halt verstanden, er ist stolz drauf, weil er einer von diesen Leuten ist, die da sich im Gebirge bekriegen, die Weißen gegen die Indianer etc. Und dachte also, mein Vater, der halt eben auch aus einem Bergdorf in Dalmatien stammt, ist einer von diesen Leuten, auf die er da so stolz ist. Noch lange, als ich dann bei uns in der Bucht lag, also das Haus, was mein Vater dann am Meer gebaut hat, ist am Wasser und nicht in den Bergen. Und man guckt aber direkt in so ein hohes Gebirge rein, in den Biokovo, der da bis auf 1,7 hoch geht, direkt steil aus dem Meer. Und dann sieht man eben oben auf dem Grat, das weiß ich heute, kleine Bäume. Und ich dachte immer, das sind Indianer, die da oben warten, dass der Krieg beginnt oder was auch immer.
Und Ihr Vater, der ist so als klassischer Gastarbeiter nach Deutschland, nach Hessen gekommen und hat sich dann diesen Traum erfüllt, dieses Haus da zu bauen?
Nicht ganz klassisch. Der klassische Gastarbeiter kam ja per Vertrag nach Deutschland. Mein Vater war Matrose und landete irgendwann in Bremerhaven in Hamburg mit dem Schiff und blieb da irgendwie hängen, lernte meine Mutter kennen und war dann eben, er wurde zwar nie Deutscher, aber er hat sein Leben lang dann in Deutschland gelebt, ist auch hier gestorben und hat sich eben tatsächlich, wie Sie es formuliert haben, den Traum eines jeden Gastarbeiters erfüllt, nämlich in der Heimat sozusagen die Heimat zurück zu investieren, in die Heimat irgendwann auch zurückzukehren und dort am besten natürlich ein eigenes Haus. Mein Vorteil ist, dass mein Vater nicht in den Bergen, wo er geboren worden ist, das Haus gebaut hat, sondern am Meer, da wo man natürlich gerne hin will, da wo alle gerne hinwollen. Vielleicht wollten, vielleicht ist das die längste Zeit so gewesen, weil es wird natürlich auch am Mittelmeer, haben wir ja gerade in den Nachrichten, nicht nur immer heißer, sondern Rekordtemperaturen, sodass so ein vermeintlich erfrischendes Bad in der Adria, die Adria ist ja die sehr kleine Arm des Mittelmeers, nicht mal mehr Ende Mai sehr erfrischend war, sondern schon sehr, sehr heiß.
Und dieses Bergdorf, was Sie jetzt schon erwähnt haben, das ist ja eigentlich wirklich auch wieder ein Stück erschütternde Geschichte. Auch wo man, wenn man das liest, da hat ein Massaker stattgefunden, wo die ganze Familie ihres Vaters von den Nazis, von der SS getötet wurde. Eigentlich dann doch auch besonders bewegend, dass er dann nach Deutschland gegangen ist. Hat Sie das beschäftigt?
Ja, natürlich. Das ist sehr besonders. Es war nie ein großes Thema. Weder das Massaker noch die Frage, warum er ausgerechnet in Deutschland gelandet ist. Es ist halt so, dass die meisten Dalmatiner, die meisten Kroaten, die meisten Gastarbeiter, ne, die kamen natürlich aus Ländern, in denen einfach Armut herrschte. Und es da offenkundig, ich kann es nur interpretieren, weil gesprochen habe ich mit meinem Vater darüber nie, egal war, was da vorher war. Weil es war nun mal jetzt dieses Deutschland, was reich war, in dem man sich einen Traum erfüllen konnte, nämlich Geld zu verdienen, auf relativ einfache Art und Weise. Wie gesagt, das war nie ein Thema. Mein Vater war damals zwischen 6 und 8 Jahren alt, als das Massaker passierte, 1944. Wir wissen es nicht genau, weil es eben keine wirkliche Geburtsurkunde gibt. Es ist so ein ganz kleines Bergdorf, was heute ganz hübsch wieder hergerichtet ist. Leute sind zurückgekommen, haben diese alten Häuser erneuert, das sind jetzt so Wochenendhäuschen, man merkt eigentlich gar nichts mehr von diesem Massaker. Interessanterweise ist es in Jugoslawien nie aufgearbeitet worden, so wie viele Massaker in Jugoslawien während des Zweiten Weltkriegs, weil eben auch Ustascha beteiligt waren, also auch kroatische Faschisten. Das hat man halt gern unter den Teppich fallen lassen, damit man dieses gesamtsozialistische, Gesamtjugoslawien errichten kann, ohne dass da Leute irgendwie dann da das doof finden, dass man vielleicht vor Gericht steht. Jedenfalls ist das eine Interpretation. Die zweite ist, dass es Zivilisten waren, mehrere tausend in 3 bis 4 Tagen, darunter eben quasi meine komplette Familie. Zivilisten, die nicht wirklich den Partisanen angehörten und nicht wirklich zu den Faschisten zählten. Das heißt, niemand hat sich auch groß für die interessiert. Es gibt heute, seit einigen Jahren, ein kleines Denkmal, was die Kirche gebaut hat, die katholische Kirche, die Teil des Faschismus war im Zweiten Weltkrieg. Aber da sich halt niemand sonst um das Massaker gekümmert hat, ist Dutzende verschiedene Interpretationen dieses Massakers auch gibt, wie das so ist, wenn man nicht ordentlich aufarbeitet, gibt es eben nur eine ganz kleine Kapelle, in denen die Namen derjenigen stehen, die man identifiziert haben konnte, da die erschossen und verbrannt worden sind. War immer meine Frage, wie hat man denn eigentlich diese Leichen identifiziert in der Zeit? Und die älteste überlebende Zeitzeugin starb, Baba Selica, die auch in dem Buch vorkommt, saßen wir eben nochmal in so einem Familienverband in diesem Ort. Sie lag nebendran quasi in ihrem Sterbebett mit 99,5, also sie ist sehr alt geworden. Und ihr Sohn sagte dann, Eheringe. Man hat einfach aufgrund der Eheregeln dann diese Leute identifiziert. Wir wissen eigentlich bis heute nicht, wo meine Oma begraben ist, die Mutter meines Vaters, weil die sind alle in ein Massengrab gekommen und wahrscheinlich liegt sie links auf dem Friedhof, wenn man den betritt, den kleinen, falls mal wer dorthin gehen muss. Das Grab ohne Namen, das ist wahrscheinlich das meiner Oma.
Aber das ist jetzt nur ein Kapitel auch in Ihrem Buch. Das ist unglaublich vielschichtig. Man kann es eigentlich aufschlagen, wo man will. Man findet immer was Interessantes. Wie haben Sie diese Aspekte, das sind ja wie so Spotlights auf Schinken, auf den tiefen Gesang, auf die Landschaft, auf Bauwerke, diese Hochhäuser da in Split zum Beispiel, fand ich auch ein irres Kapitel. Aber es scheint so viel zu geben, was man über Dalmatien erzählen kann. Wie haben Sie das ausgewählt?
Man kann sogar noch viel mehr erzählen. Ja, klar. Und tatsächlich war die Qual der Wahl bei so einem Buch ist natürlich immer die anstrengendste. Ich sag mal so, ich kenne die Region natürlich schon sehr, sehr lange. Seit ich eben denken kann, fahre ich dahin. Seit ich denken kann, gibt es auch dieses Haus. Ich bin da jedes Jahr, mal abgesehen von den Jahren des Krieges, in denen ich dann nicht war. Ich kenne wahnsinnig viele Geschichten von Leuten über Geschichten, die man zumindest in den meisten Reiseführern nicht finden wird.
Also und das Geschichtenerzählen, schreiben Sie, ist ja auch ganz wichtig. Das ist genauso wichtig, heißt es gleich am Anfang, wie kochen und zusammen essen und trinken. Haben denn die Dalmatiner auch eine besondere Liebe zur Literatur dadurch?
Haben sie. Es gibt auch zahlreiche Literaten. Die Form der Kolumne, die zwar bei uns heute auch recht beliebt ist, aber ja oft meistens so ein politischer Kommentar ist, ist in Dalmatien, sagen wir eigentlich in ganz Kroatien, eigentlich auf dem ganzen Balkan, eine sehr, sehr beliebte Form, weil das in der Regel Schriftsteller machen, die dann eben so gesellschaftspolitisch kommentieren oder erzählen. Literaten werden sehr, sehr, sehr geschätzt. Fast alle, die, sagen wir mal, über eine sehr lokale Bekanntheit hinausgehen, haben ein Denkmal in den Orten, in denen sie aufgewachsen sind. Es gibt einer der bekanntesten, Tin Ujevic aus Dalmatien. Von dem gibt es 3 Denkmäler in unmittelbarer Nähe im Hinterland, weil sich 3 kleine Orte darum streiten, wo er denn eigentlich jetzt genau geboren ist. Auch das gehört zum Balkan dazu, weil die Geschichte halt mal so und mal so erzählt wird. Mal ist er da geboren, mal ist aber die Mutter von da. Jeder hat so seine eigene Geschichte und versucht die natürlich auch zu verteidigen, dass der auf jeden Fall einer aus Imotski ist.
Was ich jetzt immer so ein bisschen schwierig finde, wenn ich in eine Region reise, wo ich jetzt die Sprache nicht kann, was in Dalmatien der Fall wäre, dann bin ich immer so ein bisschen unsicher und frage mich, was sollte ich denn auf gar keinen Fall machen? Also was finden die Leute richtig doof?
Die Dalmatiner?
Ja, an den Touristen, also weil das hört man ja in so touristischen Regionen auch oft, dass die schon auch genervt sind in gewisser Weise, weil die Touristen eben dies und das machen.
Aha, es gibt eigentlich nur eins, wovon die dalmatinische Tourismusbranche genervt ist, wenn es um Deutsche geht und da wirklich eigentlich immer, das ist, dass Deutsche getrennt zahlen und dass Deutsche sehr wenig bis kein Trinkgeld geben. Darüber ist man sehr erbost, das sollte man auf keinen Fall tun. Man gibt einfach immer Trinkgeld. Und wenn die Bedienung sehr schlecht war, gibt man sogar noch mehr Trinkgeld, damit derjenige merkt, dass er was falsch gemacht hat.
Und wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt wieder hier sind, Doris Acker, was vermissen Sie am meisten an Dalmatien?
Am meisten vermisse ich tatsächlich das spontane, gesellige Zusammensein, so langweilig das sich vielleicht an oder so klischeehaft sich das auch anhört. Es ist ein anderes Zusammensein, es ist eine Normalität. Man ist halt am Meer. Es ist eh heiß, also trifft man sich irgendwo unterm Baum, meistens nicht am Strand. Die meisten Einheimischen gehen auch gar nicht schwimmen. Die mögen das da drauf zu gucken und den Fisch aus dem Meer zu essen. Aber da reingehen tun eigentlich die wenigsten, außer sie sind kleine Kinder. Dieses Zusammensein, ohne dass es einen Anlass gibt, der Anlass ist natürlich immer da, weil entweder ist gerade der neue Wein eingekommen oder neues Olivenöl oder irgendjemand sagt, oh, mir ist langweilig. Und dann sitzt man zusammen, man trinkt natürlich auch gerne, auch das gibt es ja auch in Berlin, das macht man ja auch. Aber was dann schon auch dazu gehört, ist irgendwann anzufangen, gemeinsam zu singen. Und das ist etwas, was ich in Deutschland sehr, sehr selten erlebe und was ich auch sehr vermisse.
Und das kann man aber dort erleben, das beschreiben Sie wunderbar und Sie teilen Ihre Eindrücke mit uns, Doris Akrab, und machen einem richtig Lust, dahin zu fahren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Und der Reiseführer O Dalmatien von Doris Akrab ist in der Reihe Insider Guides mit dem Know-how von Locals im kleinen Folio Verlag erschienen und der kostet 20 Euro. Wir sind ja heute auf Ferien eingestellt in der Lesart und ein Ort, der auch sehr viele Touristen anzieht, ist Barcelona. So viele, dass die Menschen, die dort zu Hause sind, erst kürzlich demonstriert haben gegen den Massentourismus. Es gibt aber auch so vieles, was man dort gern sehen möchte, neben all den Gaudi-Gebäuden. Auch die Bibliothek Gabriel García Márquez, die Stadtbibliothek für den Bezirk San Martí, wurde vor 2 Jahren als weltbeste Bibliothek ausgezeichnet. Seitdem hat der Bau des Architekturstudios Suma Arquitectura noch ein gutes halbes Dutzend weiterer Preise eingeheimst. Was diese Bibliothek so besonders macht und ob das Lesen hier auch nochmal anders ist, das hat sich Julia Macher vor Ort angesehen.
Die besten Plätze in der Gabriel García Márquez Bibliothek sind oben im 3. Stock und rund um die Uhr besetzt. Kein Wunder, vom Hängekorb und der Hängematte blickt man wahlweise durch die großen Panoramafenster ins Grün der Platanen oder in das Buch auf dem Schoß und schaukelt dabei sanft hin und her, so sanft, dass der ein oder die andere schon mal wegdöst. Dem jungen Mann in der Hängematte ist das Smartphone schon vor ein paar Minuten aus den Händen geglitten. Zum Vormittagsschlaf in die Bibliothek, das ist doch eigentlich ein Sakrileg. Oder?
No.
Bibliotheksdirektorin Neus Castellano verneint energisch.
Genauso wie man zu Hause einnicken kann, wenn die Lektüre nicht so spannend ist, soll man das auch hier tun. Wir wollen wirklich, dass die Leute sich hier wie zu Hause fühlen.
Deswegen sind viele hier sogenannte informelle Sitzgelegenheiten, Sessel, Puffs, Liegelandschaften. Die Regale sind so niedrig, dass der Blick durch den Raum streifen kann. Ein offenes Treppenhaus verbindet die verschiedenen Ebenen, vom Hinterhofgarten im Untergeschoss bis zu den Hängematten ganz oben. Das Konzept hat dem würfelartigen Bau mit den abgeflachten Kanten und der mit weißen Holzpaneelen verkleideten Fassade diverse Preise und jede Menge Posts in den sozialen Medien eingebracht. Für Neos Castellano ist der architektonische Ansatz in erster Linie eine logische Konsequenz aus der sich wandelnden Funktion von Barcelonas Bezirksbibliotheken.
Natürlich kann man in Bibliotheken Bücher ausleihen, es gibt Lektüreclubs und Märchenstunden für Kinder, aber in den letzten Jahren kamen immer mehr Funktionen dazu. Digitale Schulungen für Erwachsene, Workshops zum Erkennen von Fake News für Jugendliche zum Beispiel.
Castellano führt ins Erdgeschoss, vorbei an einer Bronzebüste des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García Márquez. 8 Jahre, von 1967 bis 1975, lebte der Nobelpreisträger in der katalanischen Metropole. Hier schrieb er den Diktatorenroman »Der Herbst des Patriarchen«, lernte seine Verlegerin Carmen Balcells kennen und erlebte, wie das 1 millionste Exemplar von 100 Jahre Einsamkeit über den Ladentisch ging. Wie jede Bezirksbibliothek in Barcelona hat auch die Gabriel García Márquez einen thematischen Schwerpunkt. Hier ist es lateinamerikanische Literatur, Gabo und den vielen anderen Schriftstellern aus Kolumbien, Chile und Peru zu ehren, die es in den 1970er und 80er Jahren ans Mittelmeer zog. Das lichtdurchflutete Gebäude bietet jede Menge Platz für neue Ideen, zum Beispiel für ein Radio. In dem Studio im Untergeschoss produzieren Barcelonas Bibliothekare regelmäßig Literaturpodcasts.
Hola, hola, molt bon dia des de Radio Maconda, la radio de las bibliotecas de Barcelona.
Im ersten Stock spielen Eltern mit ihren kleinen Kindern auf Liegematten. Ihrer Hauptfunktion kommt die Bibliothek dennoch nach, und zwar nicht zu knapp. Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Ausleihen um 13% gestiegen. Aber die Bücher belegen nicht mehr so viel Platz.
Hier in die Gabriel García Márquez Bibliothek passen 40.000 Bücher und 10.000 ins Lager. Aber ich habe mehr als 50.000 Bücher. Ich habe eine Sammlung von 2,5 Millionen Dokumenten. Alle 41 städtischen Bibliotheken haben ein einheitliches Ausleihsystem mit einem täglichen kostenlosen Kurier. Wir bringen Bücher aus jeder Bibliothek hierher. Dadurch haben wir mehr Platz, den wir anders nutzen können.
Genau, bleibt den Nutzerinnen und Nutzern überlassen.
Im ersten Stock in der Kinder- und Jugendabteilung gibt es diese Schaukelstühle neben den Comics. Wir dachten eigentlich, da sitzen dann die Jugendlichen. Aber was ist passiert? Die alten Leute kommen vorbei, sehen die Stühle und setzen sich hin mit ihren Zeitungen oder blättern in alten Clever- und Smart-Comics.
Die Probe aufs Exempel bestätigt das. Auf einem der Flechtsessel neben den Comics hatte sich ein Mann Mitte 70 bequem gemacht und blättert in einer Reisezeitschrift.
Ich komme hierher, weil die Stühle so bequem und luftig sind. Vor allem jetzt, wo es so heiß ist, ist das hier mein Klimarefugium.
Ein Großteil der durchschnittlich 1200 Besucherinnen und Besucher kommt aus der Nachbarschaft, freut sich Direktorin Neus Castellano.
Das hier ist ein Arbeiterviertel ohne große Sehenswürdigkeiten wie Sagrada Familia oder Park Güell. Die Anwohner sind inzwischen unheimlich stolz auf diese Bibliothek. Sie nennen sie unser Guggenheim, das Guggenheim des Viertels La Verneda.
Und die Bibliothek Gabriel García Márquez in Barcelona. Dort hat uns Julia Macher mit hingenommen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ob wir wie gerade eben nach Barcelona reisen, um uns die preisgekrönte Bibliothek García Márquez anzuschauen oder ins wunderschöne Dalmatien von Doris Akrab. Diese Art, sich die Welt anzuschauen, die ist noch relativ neu. Wie wir überhaupt zu Touristen geworden sind, das beschreibt der Historiker Hasso Spode in seinem neuen Buch Traumzeitreise, eine Geschichte des Tourismus. Michael Opitz hat das Buch für uns gelesen. Herr Opitz, wann ging es denn eigentlich los mit dem, was wir uns heute so unter Tourismus vorstellen?
Das, was wir heute unter Tourismus verstehen, begann sich so etwa Ende des 19. Jahrhunderts herauszubilden. Und interessant ist, dass es davor bereits das Wort Tourist gab. Im Englischen kam es so um 1770 auf. Und unter Touristen verstand man damals junge Männer, die sich fernab des elterlichen Hauses und auch fernab der elterlichen Kontrolle bewegten und, wie man damals sagte, die kostbarsten Jahre ihres Lebens mit liederlichem Müßiggang verbrachten. Also man sieht daraus, der Tourist hatte schon von Anfang an so einen negativen Beigeschmack gehabt. Touristen, das sind sozusagen Leute gewesen, die haben aus Langeweile ihre Zeit verbracht an anderen Orten und hatten keinen guten Ruf. Diese Touristen, bewahre uns Gott vor ihnen, hieß es schon 1799. Und das, was wir aber dann unter Tourismus heute verstehen, das kam so Ende des Zweiten Weltkrieges auf.
Das heißt, Tourismus oder als Tourist unterwegs sein ist auch was anderes als zu reisen. Macht der Autor da einen Unterschied?
Ja, sicherlich. Also Reisen, das war lange Zeit etwas, was einen bestimmten Zweck hatte. Also man reiste entweder als Dienstreisender oder man war als Pilger unterwegs und fuhr zu magischen Orten oder Reliquien, um da Erlösung zu finden oder von Leiden geheilt zu werden. Und was wir dann im 18. Jahrhundert auch haben, diese Grand Tour der jungen Adligen, die verreisten, um sich zu bilden. Sie fuhren nach Frankreich, England oder Italien und erweiterten ihren Horizont. Und mit dem Tourismus aber kam etwas auf, dass man reiste um des Reisens willen. Also so etwas wie ein bisschen Langeweile hat man und die will man überbrücken an einem anderen Ort. Und das bildet sich dann stark heraus Ende des 19. Jahrhunderts. Da wird der Tourismus so etwas wie eine Erscheinung, dass immer mehr davon Urlaub machen können. Das sind zunächst einmal Angestellte und Beamte, weil es lange Zeit für die Arbeiter, die 12 Stunden arbeiten, gar keinen Urlaub gab.
Das heißt, es hängt auch stark mit der Industrialisierung zusammen, diese Art von Massentourismus. Wie erzählt der Autor das denn? Also wie baut er das Buch zeitlich auf oder wie hat er das gemacht?
Es gibt sozusagen eine chronologische Abfolge der einzelnen Kapitel. Also er fängt bei der Antike an, ist dann noch beim Reisen und geht übers Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert und setzt dann sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts an, wo es dann wirklich mit dem Tourismus anfängt. Da wird das Buch auch interessanter, weil er dann also mit Beispielen und Fakten arbeiten kann und sagt zum Beispiel, ja, Ende des 19. Jahrhunderts fördert den Tourismus natürlich die Entwicklung der Eisenbahn. Man kommt an bestimmte Orte sehr viel schneller. Es gibt den Beginn der Pauschalreisen. Also James Cook beispielsweise organisiert für wohlhabende Leute dann Reisen. Die müssen sich darum nicht mehr selber kümmern. Und es kommt der Bedecker auf. Also man ist unabhängig von Reiseführern. Man kann diese Organisation vor Ort dann selber in die Hand nehmen, liest sich durch und weiß, wo man hingehen muss, wenn man bestimmte wichtige Orte aufsuchen will. Also das sind sozusagen Momente, wo das Buch auch gewinnt dadurch, dass die Faktenlage reicher wird. Und da hat sehr interessante dann Kapitel für das 20. Jahrhundert, weil dann also auch parallel dazu, also so Dinge wie Urlaub, freie Tage von ihm dargestellt werden als Gewinn, der es den Massen eigentlich ermöglicht, dann wirklich Touristen zu werden.
Und wie ging es Ihnen nach der Lektüre des Buches? Schaut man dann anders auf die nächste Urlaubsplanung oder überhaupt aufs eigene Reiseverhalten? Ist das auch so ein Erkenntnisgewinn?
Sie meinen, ob man kritischer dann...
Ja, genau.
Ja, also ich weiß nicht, es ist mir ein Satz von Hans Magnus Enzensberger im Sinn geblieben, den Hasso Spode zitiert. Und Enzensberger sagt 1958, die Touristen sind bedauernswerte Glücks- und Freiheitssucher auf der Flucht vor der Entfremdung. Und sie sind bedauernswert, weil das Versprechen des nicht entfremdeten Lebens nicht eingelöst wird. Das stimmt einen nachdenklich. Man weiß das natürlich auch inzwischen ein bisschen, freut sich aber dennoch auf den nächsten Urlaub und auf die nächste Urlaubsreise und hofft, wie alle, dass nicht zu viel Touristen da sind, wo man hinfährt.
Michael Opitz über Hasso Spodes Buch Traumzeitreise, eine Geschichte des Tourismus. Erschienen ist dieses Buch im Bebra Verlag. Es hat 320 Seiten und kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Michael Kowaljesko. Ich habe vor einiger Zeit das Buch Der Marsianer gelesen. Geschrieben hat das Andy Weir. Darin geht es um eine Mars-Expedition, die scheitert, weil ein Mitglied auf dem Planeten zurückgelassen wird. Jetzt muss er um sein Überleben kämpfen und hat einige Fähigkeiten. Er ist Botaniker und kennt sich mit technischen Apparaturen ganz gut aus. Und insbesondere an diesem Buch hat mir gefallen, dass es sehr actiongeladen war und dass alles wissenschaftlich fundiert wirkte.
In Hamburg liest Michael Kowaljesko Der Marsianer von Andy Weir. Übersetzt hat dieses Buch Jürgen Langowski und es ist als Taschenbuch beim Heine Verlag für 12 Euro erhältlich. Ein packender, anspruchsvoller Kriminalroman ist nicht nur super für jede Reise, sondern er kann einen alles andere vergessen lassen und zugleich ganz viel über unsere Gegenwart erzählen. Deshalb freue ich mich immer besonders auf unsere Krimi-Bestenliste. Die erscheint immer am ersten Freitag des Monats, also diesmal genau heute. Und was die 16 Kritikerinnen und Kritiker da aussuchen, das lohnt sich meist wirklich. Einer von diesen Kritikern ist mein Kollege Kolja Mensing und er ist jetzt hier bei mir. Hallo Kolja.
Hallo Andrea.
6 Titel sind ganz neu auf der Liste. Heute Morgen hat Sonja Hartl schon in Studio 9 einen britischen Thriller vorgestellt. Boy Parts von Eliza Clark. Sie war sehr angetan. Aber mich würde jetzt mehr interessieren, was möchtest du mir denn so in die Hand drücken und sagen, lies das mal?
Ja, also tatsächlich Boy Parts von Eliza Clark ist, glaube ich, so das forderndste Buch auf unserer Liste. Sehr intelligent, total auf Diskurshöhe, aber auch so krass explizit, krass brutal. Ist wie so eine feministische Antwort auf American Psycho von Bret Easton Ellis. Ist vielleicht nicht so der sanfteste Weg in die aktuelle Krimi-Bestenliste. Mein Lieblingstitel im Juli, der kommt auch aus England, Das Nest von Sophie Morton Thomas. So ein stiller, leiser Krimi, auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär. Es geht um Fran, die mit ihrem Mann eine Wohnwagensiedlung an der englischen Küste betreibt, so eine Art Dauercampingplatz. Und das ist von Anfang an recht beklemmend. Die Fran hat Probleme mit ihrem Mann, mit ihrem Ehemann. Ihrem 11-jährigen Sohn geht es nicht richtig gut, aber Fran scheint das alles gar nicht so richtig wahrzunehmen. Sie ist völlig fixiert auf die Natur, also die Natur dieser englischen Marschlandschaft. Sie macht lange Spaziergänge, beobachtet Vögel, insbesondere ein Nest, daher der Titel, das ihr ja fast wichtiger zu sein scheint als ihre eigene Familie. Und die Sophie Morton Thomas zieht uns so sehr in diese verzerrte Wahrnehmung von Fran hinein, dass die Verbrechen, die sich in diesem Krimi ereignen, also da kommt unter anderem die Grundschullehrerin von ihrem Sohn ums Leben, dass diese Verbrechen über weite Strecken nur so halb sichtbar sind. Und man ahnt den Krimi eigentlich nur so. Und das finde ich sehr reizvoll. Also Krimis, die den Genre-Katalog nicht gleich auf den ersten 10 Seiten abarbeiten. Ganz toll.
Also ein Krimi aus England, aber ihr habt auch ganz erstaunlich viele aus den USA. Das ist ja schon immer ganz was anderes, finde ich. Und da ist er auch einer der Großmeister der Spannungs- und Thriller-Literatur drauf, nämlich Stephen King. Den verehren ja auch ganz viele Schriftsteller. Also er scheint...
Ja, recht.
Ja, er ist was ganz Besonderes. Was ist das für ein neues Buch von ihm?
Ja, Stephen King ist ja eigentlich eher so bekannt für Horror, aber Krimis oder besser gesagt Psychothriller haben halt auch immer bei ihm dazugehört. Und eine seiner Lieblingsfiguren in den letzten Jahren ist die Privatdetektivin Holly Gibson, die in einer fiktiven Stadt im Osten der USA ermittelt, in Buckeye City. Ist erst so als Nebenfigur aufgetaucht in Büchern. Neuerdings ist sie aber auch eine Hauptfigur in einer eigenständigen Reihe von Stephen King. Und in Kein Zurück, so heißt der neue Roman von ihm, laufen 2 Geschichten parallel. Einmal gibt es einen rechten Gewalttäter, der ein Attentat auf eine prominente Abtreibungsbefürworterin, eine prominente Feministin, plant. Und dann gibt es einen Serienkiller, der in Buckeye City kaltblütig Menschen umbringt, weil er auf einen Justizirrtum hinweisen will. Also darauf, dass ein Gericht einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht hat. Kranke Logik irgendwie dahinter. Aber das Interessante an Kein Zurück und auch an dem Holly Gibson Band davor ist, dass Stephen King sich auf der Textebene hier sehr offen positioniert gegenüber dem gesellschaftlichen Klima in den USA, das durch Trump und seine Anhänger in den vergangenen Jahren so massiv vergiftet worden ist. Also Terror gegen liberale Stimmen, massive Angriffe auf die Justiz, die gefährlichen Spinner bestimmen den Mainstream. Das ist so eine Art Seufzer, der sich wie so ein Leitmotiv durch den neuen Stephen King zieht.
Also ein richtiger Gesellschaftsroman über die Zeit jetzt in den USA. Ist das irgendwie ein guter Anfang, wenn man jetzt noch gar nichts von Stephen King gelesen hat? Soll man dann dieses Kein Zurück als Einstieg nutzen oder empfiehlst du eher was anderes?
Also ich finde, bei Stephen King ist das gar nicht so wichtig, ob man jetzt über einen aktuellen Titel oder ein älteres Buch einsteigt. Aber wenn du schon so fragst, ich würde mich da ganz gerne mal so grundsätzlich engagieren. Wenn man also bisher einen Bogen um Stephen King gemacht hat, dann sollte man tatsächlich unbedingt anfangen, ihn zu lesen, weil er ein Schriftsteller ist, der meiner Meinung nach wirklich diese politische Theologie Amerikas verstanden hat und darüber eigentlich seit den 70er Jahren, seit Carrie, immer wieder extrem spannend geschrieben hat oder meinetwegen auch unterhaltsam. Also über eine Gesellschaft, die vom Puritanismus zutiefst durchdrungen ist und die eine gefährlich konkrete Vorstellung vom Bösen hat und die dazu tendiert, nämlich genau wie dieser Serienkiller in Kein Zurück, die dazu tendiert, das vermeintlich Böse mit wirklich bösen Taten zu vergelten. Also das, was Nathaniel Hawthorne im 19. Jahrhundert gemacht, das macht Stephen King heute.
Und um was richtig Böses bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin nämlich noch an einem Titel hängen geblieben, weil ich muss gestehen, ich lese jetzt auch nicht ununterbrochen in meiner Freizeit und gucke auch mal Serien.
Nee.
Und da gucke ich gerade eine, in der die den Titel Ozark hat. Und das kommt bei euch auch vor von Eli Crane, Ozark Dogs. Bei mir in der Serie geht es um Geldwäsche, um böse mexikanische Drogenkartelle. Ist das auch sowas aus dieser Ecke?
Interessant, die Ozark-Serie ist ein bisschen älter, oder?
Wenn ja, die ist schon älter.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde die 2018 in der ersten Amtszeit von Donald Trump so durchaus auch politisch angeguckt. Diese Ozark-Region, das ist also eine Hochebene im Zentrum der USA, die wurde damals so als Symbol für die Hinterwäldler und Hillbillies, die also diese wirtschaftlich und kulturell abgehängten Bewohner der USA, in den ländlichen Landschaften der USA, die man damals eben zum Wählerstamm von Donald Trump gezählt hat. Und das Genre, zu dem diese Serie gehört, das ist Country Noir. Da gibt es Serien, aber da gibt es vor allem unglaublich viele Bücher, Krimis, Thriller eben. Und das ist in Deutschland, ich glaube tatsächlich auch im Gefolge von Trumps Erfolgen in den letzten Jahren literarisch super erfolgreich geworden. Vielleicht, weil man bei diesen Büchern und Serien so das Gefühl hat, man schaut so wirklich direkt ins dunkle Herz der USA. Und okay, lange Vorrede, aber Country Noir, das ist auch die Schublade, in die Ozark Dogs von Eli Crane auf unserer Liste gehört. Steht im Mittelpunkt eine Familie, die zum Ku Klux Klan gehört, also so bibeltreue Rassisten, die ihr Geld damit verdienen, Drogen zu verkaufen. Und die einen Rachefeldzug gegen eine andere Familie planen, einen Großvater, der mit seiner Enkeltochter auf dem Schrottplatz lebt. So, und der Stoff, aus dem das gemacht ist, das ist so richtig knallharte Gegenwart. Crystal Meth, Nazi-Tattoos, mexikanische Kartelle, Homophobie. Aber die Geschichte, die Ozark Dogs erzählt, die ist eigentlich zeitlos. Die hat so eine Zwangsläufigkeit, die an eine griechische Tragödie erinnert. Und man kann sich dem Ganzen schwer entziehen.
Und ihr seid jetzt wirklich sehr USA-lastig diesmal auf der Liste. Aber gut, die USA beschäftigen uns ja auch ununterbrochen.
Und heute ist Independence Day.
Genau, also es passt schon auch, könnte nicht besser ausgesucht sein. Schauen wir uns noch Les Edgerton an, das grenzgeniale Pseudo-Kidnapping. Klingt ein bisschen weird.
Ja, Les Edgerton, das ist so eine Legende, ein Pulp-Fiction-Autor, der vor 2 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Und das ist hier jetzt sein letztes Buch. Das ist aber super lustig, ehrlich gesagt. Es geht um Pete und Tommy. Das sind 2 so Kleinkriminelle aus New Orleans, die so richtig gar nichts auf die Reihe kriegen. Zuletzt haben sie versucht, im ganz großen Stil Parkuhren aufzubrechen. Das ist gründlich schiefgegangen. Naja, und jetzt sind sie sich so ganz sicher, dass sie wirklich den grenzgenialen Plan für eine Entführung beziehungsweise eine Körperteilentführung haben. Sie wollen den Mafia-Boss entführen, ihm die Hand abschneiden und dann die Hand einfach mal ins Kühlfach legen, bis der Mann Lösegeld zahlt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie schief das läuft. Richtig big time. Und Les Edgerton ist wahnsinnig gut daran, wirklich immer noch einen irren Dreh oben drauf zu legen. Also dieses grenzgeniale Pseudo-Kidnapping, das ist so ein Krimi mit sehr, sehr hohem Spaßfaktor und eine wahnsinnig schöne Gelegenheit, sich diesen Les Edgerton, der übrigens auch das Gegenteil von lustig kann, sich den also nochmal in Erinnerung zu rufen.
Also ausreichend tolle Lektüre bis zur nächsten Krimi-Bestenliste. Kolja Mensing war das. Vielen Dank für diesen Einblick.
Sehr gern.
Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage natürlich. Und die Besprechungen einzelner Titel sind in unserer Audiothek zu finden.